HR Info. Kulturlust.
Haben Sie sich schon mal gefragt, wie das ist, wenn man nicht sehen und seine Umwelt nur durch Ertasten oder durch Hören erfassen kann? Diese Erfahrung vermittelt das Dialogmuseum in Frankfurt. Seit 2006 veranstaltet es regelmäßig die Ausstellung Blinder Passagier. In diesem Jahr können die Besucher des Dialogmuseums 6 europäische Städte entdecken. Mit ihrem Tast- und Hörsinn. Denn die Ausstellung heißt Entdecke Europa im Dunkeln. Clara Kletzka ist die Direktorin des Dialogmuseums.
Man wird ja geführt von blinden und sehbehinderten Menschen und das ist ja im Grunde genommen das, was wir auch wollen. Wobei es nicht nur eine Simulation ist von Blindheit, denn in dem geschaffenen Raum sind alle gleich. Da spielt auch das Haar oder die Hautfarbe überhaupt keine Rolle. Und blinde Menschen sind aber in dem Moment natürlich durch den Rollentausch die Experten und begegnen uns, wenn sie so wollen, auf Augenhöhe.
Was dieser Besuch im Dunkeln mit einem macht und was man trotzdem von der Stadt mitbekommt, das wird ein Thema in dieser Sendung sein. Außerdem berichten wir darüber, wie sich Mick Jagger von den Rolling Stones in die politische Auseinandersetzungen in Polen einmischt. Und in dieser Ausgabe der Kulturlust der Filmcheck. Heute die deutsche Filmproduktion Lomo. Mein Name ist Pablo Diaz. Der Reichtum Europas liegt in seiner vielfältigen Kultur. Und das macht sich das Dialogmuseum in Frankfurt zu eigen und lädt die Besucher zum 13. Mal in die Ausstellung Blinder Passagier ein. In diesem Jahr heißt das Motto der Ausstellung Entdecke Europa im Dunkeln. 4 bis 6 europäische Städte werden besucht. Das Ganze, wie gesagt, in absoluter Dunkelheit. Es ist eine Art Parcours. Am Beginn dieses Besuchs steht eine freundliche Begrüßung.
Ich bin die Masumi und ich werde Sie gleich an Bord bringen zu Ihrem Reiseführer, der Sie dann durch verschiedene europäische Länder, Städte führt.
Im Vorraum des Museums bekommt man einen langen weißen Stock in die Hand gedrückt. Mögliche Sehhilfen werden sicher verstaut.
Zu denen sage ich gleich auch noch mal. Da leuchtet hoffentlich nichts an dem Gerät. Also das Ende vom Stock bleibt natürlich immer am Boden, nicht in der Luft rumsuchen. Ansonsten so breit wie die Hüfte ist einfach...
Ein paar Instruktionen, wie man sich im Dunkeln verhalten soll. Und dann beginnt die Reise, die zunächst einmal eine Reise in die absolute Dunkelheit ist. Auch irgendwelche Nachbarn sieht man nicht. Die Situation ist beklemmend zum Teil und ungewohnt, weil man sich normalerweise auf das eigene Sehvermögen verlässt. Hier sieht man aber nichts. Es ist stockdunkel. Man fühlt sich ein wenig unsicher. Und das heißt, aufpassen, dass man nicht jemanden auf die Füße tritt oder anrempelt. Das bedeutet, Ohren spitzen und mit der Hand die Umgebung ertasten. Unser Guide durch diese dunkle Welt heißt Munir.
Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste.
Hallo.
Hallo zusammen nochmal. Und wir machen die US-Amerikaner oder die Asiaten eine recht fixe Tour durch Europa. Und wir werden einzelne Städte besuchen und... Die Gemeinsamkeit dieser Städte ist, dass sie alle ein Dialog im Dunkeln Museum haben, wie dieses hier.
So beginnt also die Reise Entdecke Europa im Dunkeln im Dialogmuseum. Munir ist blind. In der absoluten Dunkelheit des Dialogmuseums ist er es, der sich völlig ohne Angst bewegt. Nicht die Sehenden. Und das ist auch die Absicht hinter dieser Aufstellung. Es gilt, die Rollen zwischen Blinden und Sehenden zu tauschen. Das Dialogmuseum ist ein privates soziales Unternehmen. Geleitet wird es von Clara Kletzka. Ich habe sie nach dem Besuch der Ausstellung Entdecke Europa im Dunkeln gefragt, wie der Besucher neben dem Hören und Ertasten eine Stadt auch riechen kann.
Es gibt auch olfaktorische Elemente. Es gibt natürlich ein Café am Ende, wo man auch was erschmecken kann, wo man ist. Aber es ist natürlich klar, es ist schon sehr stark auf die Akustik und den Tastsinn aufgebaut. Das ist das, was uns als allererstes entgegenspringt. Eine andere Atmosphäre aufgrund der anderen Akustik.
Ist das auch eine Reise, bei der Jung und Alt mitmachen können, oder würden Sie sagen, das ist eher was für Erwachsene?
Das ist für Jung und Alt. Unsere Ausstellung ist übrigens sehr häufig oder zu 2/3 von jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen besucht. Und das macht denen auch Riesenspaß. Sie werden ein bisschen eine Herausforderung haben mit den Fragen im Anschluss, aber auch das ist ja eine ganz schöne Herausforderung.
Wenn Sie dieses Format, dieses besondere Ausstellungsformat definieren würden, was würden Sie sagen, ist das Herausragendste?
Es ist eine sozusagen eine Reise, die Sie machen ohne Gepäck. Das ist ganz wichtig. Sie entfliehen sozusagen einmal in eine andere ferne Welt. Und das innerhalb von kürzester Zeit sind sie wirklich in einer komplett fremden Welt. Nicht nur, weil sie nicht Land oder in einer anderen Stadt befinden. Und das wird alles befeuert durch wenige, mit wenigen Sinnen, nur das Auge bleibt draußen. Es ist sehr intensiv, das haben Sie vielleicht auch gemerkt, in kurzer Zeit schon. Und es ist eine wunderbare Reise für die Daheimgebliebenen.
Bei mir, als ich jetzt diese Reise mitgemacht habe, hat sich eine gewisse Fremdheitsgefühl eingestellt, weil man ist ja gewohnt, dass man mit dem Auge sehr viel wahrnimmt und die anderen Orientierungssinne, also Gerüche oder irgendwelche Geräusche, weniger wahrnimmt. In dem Fall wird man sozusagen versetzt auf diese Ebene nur des Hörens und des Ertasten. Das ist befremdlich, das ist aber die Absicht, nehme ich an.
Das ist Absicht, natürlich. Man wird ja geführt von blinden und sehbehinderten Menschen und das ist ja im Grunde genommen das, was wir auch wollen. Wobei es nicht nur eine Simulation ist von Blindheit, denn in dem geschaffenen Raum sind alle gleich. Da spielt auch das Haar oder die Hautfarbe überhaupt keine Rolle. Und blinde Menschen sind aber in dem Moment natürlich durch den Rollentausch die Experten und begehen uns, wenn Sie so wollen, auf Augenhöhe.
Nee, ich habe gewundert, wie unser Guide Monier sich da zurechtgefunden hat.
Das ist sein Alltag. Und natürlich ist er auch sehr geübt darin, sich da drinnen zurechtzufinden, ganz klar. Aber das ist sein Alltag und es gibt ja auch in der sehenden Welt eine Menge blinde Menschen, die sehr gut zurechtkommen. Das ist ja auch die Botschaft, die wir zeigen wollen. Man kann natürlich auch als sehbehinderter, blinder Mensch ein sehr erfülltes Leben führen.
Frühere Aufstellungen beschäftigten sich mit Ländern. Sie haben Länder bereist, jetzt Städte, 4 bis 6 Städte, europäische Städte. Ist das auch eine, sagen wir mal, eine politische Botschaft, die dahinter steckt?
Nein, also natürlich hat das was, ist im Grunde genommen diese Ausstellung diesmal auch uns selbst gewidmet, nämlich Dialog im Dunkeln, weil alle Städte, die wir ausgewählt haben, eins gemeinsam haben. Es sind Städte, in denen wir Partnerschaften haben mit Dialog im Dunkeln. Aber natürlich ist da auch, wenn Sie so wollen, in so brisanten Zeiten wie heute eine Botschaft drin, eine proeuropäische, ganz klar.
Sagt Clara Kletzka. Sie leitet das Dialogmuseum in Frankfurt. Die Ausstellung Entdecke Europa im Dunkel können Sie bis zum 2. September besuchen.
HR Info. Kulturlust.
Für jene, die gerne Bilder betrachten, sich gern mit Farben beschäftigen und wo Licht und Schatten eine besondere Rolle spielen, kurzum, für alle, denen Fotografie etwas sagt. Für die hat Philipp Demann, Direktor von Städel, Schirn und Liebighaus, einen Tipp.
HR Info. Kulturtipp.
Also mein Kulturtipp für das Wochenende sind die Fotografieprojekte innerhalb des Festivals RAY 2018. Ich bin ein großer Freund von Fotografie. Auch wir am Städel-Museum haben ja eine große Sammlung Fotografie und machen immer wieder Ausstellungen. Mit dem Thema Extreme werden den Besuchern in insgesamt 5 Kapiteln das Medium der Fotografie, das ja seit einigen Jahrzehnten in den Museen insbesondere auch Niederschlag findet, immer wieder zugänglich gemacht. Man setzt sich in verschiedenen Ausstellungen auch teilweise sehr kritisch mit den zeitgenössischen und zeitgemäßen auch gesellschaftlichen Phänomenen auseinander. Erwähnen möchte ich die Ausstellung in der Deutschen Börse Photography Foundation in Eschborn, eine Ausstellung zum Thema extreme Territories. Das sind Werke, die Gebiete und deren Bewohner zeigen, die in den letzten Jahren ganz extremen auch politischen und wirtschaftlichen Bedingungen ausgesetzt waren. Dazu passt vielleicht eine Ausstellung, die wir jetzt am 3. Juli eröffnet haben im Städel-Museum. Dort zeigen wir die Fotografin Ursula Schulz-Dornburg, die ebenfalls in den 70er und 80er Jahren in den Nahen und Mittleren Osten gereist ist und dort unter widrigsten Bedingungen Landschaften und Menschen fotografiert hat. Also eine ganz, ganz eindrückliche Schau. Ich empfehle, sich der Fotografie zuzuwenden. Da ist eine wunderbare Gelegenheit im Moment im Rhein-Main-Gebiet mit den Fotografieprojekten RAY 2018.
Der Kulturtipp von Philipp Demand, Direktor von Städel, Schirn und Liebighaus in der Kulturlust. Er empfiehlt für dieses Wochenende die RAY-Fotografieprojekte 2018. Wer jung ist und Apps liebt und dazu noch einen Smartphone besitzt, der gehört zu der sogenannten Generation Millennials. Dass man heute lieber über eine virtuelle Plattform wie Facebook miteinander kommuniziert, anstatt sich persönlich zu treffen oder einen Blog betreibt, um sich mitzuteilen, das ist für diese Generation selbstverständlich. Die digitale Welt ist inzwischen Teil der realen. Aber die Fähigkeit zu unterscheiden, was real ist und was virtuell, die ist nicht immer leicht. In dem Film, den wir jetzt besprechen wollen, geht es um diese Vermischung von virtueller und realer Welt. Der Film heißt LOMO. Die Abkürzung steht für Language of Many Others. So heißt ein Blog und so heißt der Film. LOMO ist diese Woche in den Kinos angelaufen.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Von euch will ich nichts. Karl hat ein Pseudonym, mit dem er seinen Blog betreibt. LOMO, eine Abkürzung für The Language of Many Others. Karl ist 17 Jahre jung, etwas verloren und nicht sehr ehrgeizig. Sein Blog verschafft ihm Ablenkung, während seine Eltern ihn kaum wahrnehmen. Karl verbringt täglich mehrere Stunden in seinem Blog und beginnt mit seinen anonymen Followern eine Beziehung aufzubauen. Irgendwann fordern die ihn auf, kleine intime Handyfilme über seine Familie zu drehen und hochzuladen.
Liebt ihr euch eigentlich noch?
Ja, natürlich.
Und habt ihr auch noch Geschlechtsverkehr?
Mit einem Schlag wird eine Grenze überschritten und Karls Familienleben heftig durcheinandergewirbelt.
Ich will, dass das sofort löscht.
Es gibt 3 Millionen Blogs in Deutschland. Und wie viele von denen du kennst, benutzen überhaupt Blogs?
Es ist mir scheißegal, das ist mein Privatleben.
Dein Privatleben interessiert aber niemand.
Als sein Vater ihn zwingt, die Filme zu löschen, eskaliert die Lage.
Die Schauspieler.
Jonas Dassler legt gerade eine steile Karriere hin. Der 22-Jährige ist das jüngste Ensemblemitglied des Gorki-Theaters in Berlin und in diesem Jahr gleich in 2 Filmen zu sehen. In Das schweigende Klassenzimmer spielt er einen Schüler einer Abiturklasse im Jahr 1956 in der DDR. Eine Nebenrolle. In LOMO hat Dassler jetzt seine erste Hauptrolle als Karl, der Blogger, der sich im realen Leben im Netz verliert. Für diese beiden Rollen bekam Jonas Dassler im Januar den Bayerischen Filmpreis. So beginnt vielleicht eine vielversprechende Filmkarriere.
Die Regisseurin.
LOMO ist das Spielfilmdebüt von Julia Langhoff. Der jungen Deutschen gelingt beim Darstellen der digitalen Kommunikation, worüber andere Filmemacher gerne mal stolpern. Sie lässt die digitale und die reale Welt miteinander verschwimmen, indem sie die Kommentare der Blogteilnehmer auf den Bildschirm tippt und von verschiedenen Stimmen vorlesen lässt. Das macht den Film witzig, schnell und modern. In LOMO erwacht Karls Blog zum Leben und die Stimmen mutieren zu Stimmen in seinem Kopf. Langhoff ist in Sachen Spielfilme ein unbeschriebenes Blatt, aber ihr Regiedebüt kann sich sehen lassen.
Sehenswert?
LOMO, The Language of Many Others. Ein sperriger Titel, das stimmt, dafür bekommen wir aber einen coolen und aktuellen Einblick in die Welt junger Menschen. Wo das Handy den Alltag bestimmt, virtuelle Welten wichtig werden und Eltern mit ihrer analogen Welt wie Dinosaurier wirken. Karls Blog mitsamt seiner anonymen Kontakte bekommt für ihn eine so große Bedeutung in einem sonst so bedeutungslosen Leben, dass er sich dadurch von seiner Familie entfernt. LOMO ist ein visuell abwechslungsreicher Film mit vielen schnellen Schnitten, der zwar auch Klischees bedient, aber insgesamt sehr kurzweilig ist.
HR Info, der Filmcheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
LOMO von Julia Langhoff, seit Donnerstag im Kino. Ganz real ist das, was zurzeit in Polen passiert. Der Umbau einer Gesellschaft nach dem Willen der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS genannt. Die polnische Regierung hat vor kurzem eine Justizreform auf den Weg gebracht, das Richter des obersten Gerichts dazu zwingt, mit 65 in Rente zu gehen, anstatt wie bisher mit 70. Diese Reform hat nun selbst den Rolling Stones-Sänger Mick Jagger auf den Plan gerufen. Bei einem Konzert in Polen erinnerte er die Menschen an ein Stones-Konzert 1967 in Warschau.
Im eigenen Land hat die polnische Opposition nach wie vor einen schweren Stand. Über mangelnden Zuspruch internationaler Rockstars kann sie sich nicht beklagen. Solidarität bekundeten bei Auftritten die US-Band Fleet Foxes oder Talking Heads-Gründer David Byrne. Erst letztes Jahr nahm Bono von U2 Stellung für die, so wörtlich, Brüder und Schwestern in Polen, denen man die Freiheit nimmt. Der Auftritt war unterlegt mit New Year's Day. Das Lied aus den 80ern war der damaligen Solidarność-Bewegung um Lech Wałęsa gewidmet. Dieser wird inzwischen erneut vom öffentlichen polnischen Fernsehen als eine Art Staatsfeind behandelt und ist den polnischen Rechten auch wegen seiner Kritik an der nationalkonservativen Regierung regelrecht verhasst. Vor dem Stones-Konzert in Warschau hatte er die Rockdinosaurier per Internetkommentar öffentlich gebeten, doch bitte Stellung zu nehmen. Vielen Menschen in Polen, die die Freiheit verteidigten, würde das etwas bedeuten, schrieb er. Und tatsächlich nahm Bandchef Mick Jagger während des Konzerts ganz offensichtlich Bezug auf die laufenden, umstrittenen Zwangspensionierungen von Richtern in Polen, Und zwar zunächst auf Polnisch.
Jestem za stary, bebić sędzio.
Ich bin zu alt, um Richter zu sein, aber jung genug, um zu singen.
Ale jestem dość młody, by śpiewać.
Auf Englisch fuhr Jagger fort.
Wir
waren vor langer Zeit in Polen, 1967. Es war großartig und ich hoffe, ihr haltet an dem fest, was ihr damals gelernt habt. Die Stones in Polen, das war 1967 eine Sensation. Legenden kreisen um den ersten Auftritt dieser Art hinter dem Eisernen Vorhang. Angeblich habe die Staatsführung mangels Devisen Unmengen polnischen Wodgas herbeigeschafft, um die Stones mit Naturalien zu befriedigen. 1967, das war eine Zeit der Unruhe und des Aufbegehrens auch in Polen. Ein Jahr später startete die kommunistische Führung eine antisemitische Hetzkampagne und kanalisierte so gesellschaftliche Energien. Es folgten Jahre der Stagnation und Resignation, erst recht nach Niederschlagung des Prager Frühlings im Hochsommer durch Truppen des Warschauer Pakts. Was aber folgt auf den Auftritt der Stones 2018? Michał Rachon vom regierungsnahen polnischen Sender TVP ordnete Jaggers Bemerkungen im polnischen Radio so ein. Die Künstler haben das Recht, derartige Sachen zu sagen. Das haben sie auf Konzerten immer schon gemacht, wobei sie nicht immer genau wissen, wovon sie reden. Ich denke, man sollte sich eher auf das Gitarrenspiel Keith Richards konzentrieren oder darauf, wie Mick Jagger Can't Get No Satisfaction singt, statt über seine Aussagen über Dinge nachzudenken, von denen er keine Ahnung hat. In den Internet-Filterblasen der Opposition wird Jaggers Auftritt nun herumgereicht wie eine Offenbarung, in rechten Kreisen dagegen bestenfalls verlacht. Das Rechtsaußenblatt Fschetschi fand sogar, Jagger habe Wałęsa die Stones-Zunge herausgestreckt. Er sei zu alt, um Richter zu sein, das müsse man übersetzen als »Ich mache mir überhaupt nichts aus Politik«.
Mick Jagger ruft bei einem Konzert die Polen auf, politisch wachsam zu sein. Jan Palokat berichtete. Heute werden immer mehr staatliche Aufgaben von privaten Unternehmen ausgeführt. Sei es bei der Vergabe von Unteraufträgen für Gesundheitsdienste oder bei der Privatisierung öffentlicher Ressourcen, einschließlich der Bildung. Und diese Verringerung der Pflichten des Staates führt zu einer großen Veränderung des traditionellen Konzeptes, was ein Staat eigentlich ist. Eine Ausstellung in Ramallah beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Subconstructed Nations heißt diese Ausstellung. Aus Deutschland ist die Künstlerin Susanne Bosch mit dabei, die sich schon bisher mit dem Thema Demokratie kreativ auseinandergesetzt hat. Julio Segador.
Der riesige Stempel gleich am Eingang der Ausstellungshalle erschlägt einen förmlich. So groß wie ein LKW-Reifen prangt auf der schräg aufgestellten runden Stempelfläche der für die arabischen Länder so typische Adler Saladins, rotleuchtend im Zentrum des palästinensischen Wappens. Notarized, notariell beglaubigt, hat der aus Ramallah stammende Künstler Maidi Hadid dieses unförmige Schreibtischmonster genannt. Der Stempel als Machtsymbol in bürokratischen Staaten. Das Stempeln als autoritäre Zustimmung des Wandels von einem Zustand zu einem anderen. Die Macht des Staates manifestiert sich in einem bloßen Stempel. Es ist ein überraschender, neugierig machender Einstieg in die Schau Subcontracted Nations. Der Staat als Subunternehmer, der seine Macht in dieser zunehmend neoliberalen, globalisierten Welt abgibt. Aber wohin? Kurator Yazid Anani stellt eine provozierende Frage. Für was brauchen wir noch einen Staat, wenn etwa die Wirtschaft nun all die staatlichen Dienstleistungen anbietet? Für was gibt es eigentlich noch ein parlamentarisches System? Wen wählen wir und für was? Wir wollen für das, was um uns herum geschieht, Anreize geben. Anreize für Alternativen, für andere Perspektiven. Rund 50 Künstler aus der ganzen Welt stellen zu dem Thema Subcontracted Nations in dem neuen prächtigen Kulturzentrum der Katan-Stiftung in Ramallah aus. Bilder, Installationen, Video- und Audiopräsentationen hinterfragen die unterschiedlichsten Konzepte von Nation. Aus Deutschland ist die Künstlerin Susanne Bosch vertreten mit dem, wie sie es nennt, visionären Fußabdruck, den einst die ADS, die Arab Development Society, hinterlassen hat. Die Arabische Entwicklungsgesellschaft, ein visionäres Projekt des Philanthropen Musa Alami aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, das eine andere arabische Gesellschaft etablieren wollte, mit fundierter Bildung, einer funktionierenden Ökonomie, mit einer lebendigen Zivilgesellschaft.
Die Idee war tatsächlich, wir bilden ganzheitlich aus, weil Ausbildung ist das, was eigentlich Fundament für Leben und Gesellschaft ist. Die Idee war, wir stärken das Wir. Also es war immer weniger aufs Individuum gerichtet, sondern mehr die Idee von Gesellschaft funktioniert dann, wenn wir als Gemeinschaft uns bewegen.
Susanne Bosch, die sich in ihren Kunstprojekten und Installationen schon immer mit nachhaltigen und visionären Formen gesellschaftlicher Transformation beschäftigte, entdeckte unbekanntes dokumentarisches Material der ADS, darunter alte Filme, die sie neu zusammengestellt hat.
Die Filme sind aus den 50er Jahren. Man sieht Jungs, wie sie schwimmen in dem Swimmingpool, was es dort gab, wie auf dem Feld gearbeitet wird, in der Schule, beim gemeinsamen Essen, Gymnastik machend. Und es gibt links und rechts dazu einen Text, einmal auf Arabisch, einmal auf Englisch, der das Ganze kontextualisiert.
Der Begriff der Nation wird in der Ausstellung in Ramallah mutig und aufregend, in vielfältiger Weise künstlerisch hinterfragt. Und das geschieht in einer Region, die verbittert um die eigene Staatlichkeit kämpft.
Julio Segador über die Ausstellung Subconstructed Nations im palästinensischen Ramallah. Wenn es die Aufgabe der Kultur ist, Werte aufzuzeigen, dann ist die Entscheidung von mehr als 100 schwedischen Intellektuellen, einen alternativen Literaturnobelpreis auszuschreiben, ein wichtiges Zeichen. Der offizielle wird in diesem Jahr nicht verliehen, weil die Schwedische Akademie nach einer Reihe von Skandalen und dadurch provozierten Rücktritten nicht in der Lage ist, einen solchen Preis auszuloben. Carsten Schmieste mit Details.
Wir haben eine neue Akademie gegründet, um die Menschen daran zu erinnern, dass Literatur dazu da ist, um Demokratie zu fördern, Transparenz, Mitgefühl und Respekt. Und das ohne Privilegien, Arroganz und Sexismus. Mehr als 100 schwedische Intellektuelle, Schauspieler, Autoren, Regisseure und Journalisten setzen ein Zeichen gegen die Zwangspause des Literaturnobelpreises. Das traditionelle Vergabegremium, die alte, aber derzeit nicht besonders ehrwürdige schwedische Akademie, hatte ihn nach Belästigungs- und Untreuevorwürfen gegen den Ehemann eines Mitgliedes und einem tiefen internen Zerwürfnis in der Folge für dieses Jahr ausgesetzt. Angeblich soll der Preis im kommenden Jahr dafür doppelt vergeben werden, aber so lange wollten die Gründer der neuen Akademie nicht warten. Sie haben ihren eigenen alternativen Literaturnobelpreis ausgelobt. Er ist mit knapp 100.000 per Crowdfunding übers Internet und Spenden zusammengekommenen Euro dotiert und wird, wie die regulären Nobelpreise, am 10. Dezember in Stockholm vergeben. Eine der Gründerinnen der neuen Akademie und deren Sprecherin ist die Schauspielerin und Komikerin Bianca Kronlöf, die es wie alle anderen mit dem Preis aber ernst meint und ihn auch als konstruktive Kritik an der anderen, der alten schwedischen Akademie sieht.
Also Böcker, die är ju Literatur, die är liksom för stort och för
Bücher und Literatur sind viel zu wichtig für eine kleine, zerstrittene Skandaltruppe, die sich nicht einigen kann. Also springen wir ein und helfen. Erst einmal gibt es aber viele fantastische und kluge Bibliothekare im Land, die wissen, was wirklich gelesen wird und haben Kandidaten nominiert.
De borde få komma med vilka som ska nomineras.
Die Voraussetzung war, vorgeschlagene Autoren mussten mindestens 2 Bücher veröffentlicht haben, eines davon in den vergangenen 10 Jahren. Jetzt stehen 47 Namen auf der Liste der neuen Akademie, unter anderem Margaret Atwood, Ian McEwan, Amos Oz, aber auch Patti Smith oder J.K. Rowling. Bekannte Autoren und nicht so bekannte mit anspruchsvollen Werken und solchen mit Rekordauflagen, Stichwort Harry Potter. Bis Mitte August können nun auf der Website www.denyaakademien.com Menschen überall auf der Welt diese Liste anschauen und sich per Online-Abstimmung für ihren persönlichen Preisträger entscheiden. Jetzt haben also die Leute die Wahl. Aus den 3 Autoren mit den meisten Stimmen und einem nur von den Bibliothekaren benannten wählt dann unsere Spezialjury den Preisträger oder die Preisträgerin aus. Das sind alles sehr kluge Köpfe. Wer auf ein Qualitätssiegel Wert legt, das wird es also am Ende auch geben. Und davor, so hoffen die Preisstifter, viel Spaß für noch mehr Literaturfreunde überall auf der Welt. Das Ganze ist bewusst als offener Entscheidungsprozess angelegt, im Gegensatz zur geheimnisumwitterten Arbeit der bis zum aktuellen Bruch ja eisern verschwiegenen schwedischen Akademie, deren 18 Mitglieder oder Stühle, wie man sie noch immer, allerdings nicht mehr besonders ehrfurchtsvoll nennt, auf Lebenszeit gewählt worden sind. Auch da macht die neue Akademie einen radikalen Unterschied, will eher Aktion sein als Alternative. Am 11. Dezember, also nur einen Tag nach der Preisverleihung, wird sie wieder aufgelöst.
Bis zum 14. August kann online und weltweit über einen Autor abgestimmt werden, der in diesem Jahr den alternativen Literaturnobelpreis erhalten soll. Carsten Schmiester berichtete aus Stockholm. Und soweit die Kulturlust. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören oder Herunterladen online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.